Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wichtigsten Fußball-Podcast auf diesem verdammten Planeten. Und jetzt wird's schwierig. Mein Name ist Nico Beckspin und bei uns ist heute kein Pillow.
Peter. Ist eine Lücke, ja. Die geschlossen werden muss, aber genau dafür haben wir ja den richtigen Mann.
Ja. Du weißt, was auf dich zukommt, ne?
Absolut richtig, ja. Pillow wird gerade irgendwo wahrscheinlich schon wieder über dem Festland der USA fliegen und landet gerade in seiner wahrscheinlich baldigen Wahlheimat Los Angeles.
Ja.
Bedeutet, die nächsten 4 Wochen können wir nicht garantieren, ob der junge Mann sich für in der Sonne liegen oder Podcastaufnahme mit uns entscheidet. Hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie flexibel wir die Aufnahmezeit schieben wollen und können und wie Schalke performt, ob er dann einen hohen oder niedrigen Redebedarf und Mitteilungsbedarf hat.
Mach die Scheiße doch alleine, mach die doch ohne mich, Alter. Hat er sich heute wahrscheinlich auch schon gedacht bei den Verletzungen, die da schon bei Schalke 04 alle reingeschlagen haben. Wir werden heute über all das natürlich auch so ein kleines bisschen reden. Du bist heute derjenige, der den Schalke-Block übernehmen muss. Deswegen wird es auch eine kleine buckelige Folge. Eigentlich hatten wir heute noch einen Gast geplant, der aber ich glaube, so aus technischen Gründen im Moment noch nicht da ist. Wird dann wahrscheinlich verschoben auf ein anderes Mal. Wir nehmen ja alle 2 Gäste, alle 2 Folgen Gast dazu. Heute halt kein. Fällt ein bisschen aus. Mal gucken, ob wir es in den nächsten Wochen noch nachgeholt kriegen. Wir haben natürlich unsere Kategorien, die wir heute durchgehen werden, wie immer. Wir haben Typ der Woche, wir haben Team der Woche, Moment der Woche. Wir haben auch noch ein Fundstück der Woche. Und was wir vor allen Dingen haben, ist, wir haben Partner der Woche. Den haben wir jede Woche. Und das ist?
Nee.
Doch,
meinst
komm,
du?
Ja, komm, versuch's.
EA Sports, it's in the game. Ja, da war das Taktgefühl schon mal nicht mehr geil. Es gibt ja 2 Challenges, ne? Einmal die Rhythmik und das zweite die Stimmlage.
Ich probier's auch. EA Sports, it's in the game.
Ja, bei dir fand ich das, it's inne, war zu krass. Aber ja, wollen wir nicht drum streiten, war besser.
Nee, aber beide nicht wie das Original. Also ein Pillow, den wir dann ja leider nicht dabei haben. Und jetzt wisst ihr, warum er dabei ist. Wenn es nicht, dann spätestens wegen diesem Jingle. Aber wir haben, wie gesagt, so ein paar Sachen zusammengestellt. Und da fangen wir heute, glaube ich, mal dann doch mit unseren beiden Vereinen an. Mir scheint die Sonne aus dem besagten, weil ich was erlebt habe am Wochenende, ich war Freitag mal privat. Party zu Hause und konnte gar nicht gucken und dann mache ich so einen Fernseher an und dann steht so nach, weiß ich, 20 Minuten auf einmal 3-0 gegen Borussia Mönchengladbach und ich dachte mir, holla die Waldchen, was ist denn hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Ist irgendwo versteckte Kamera oder so? Aber die haben so weitergemacht. Die haben einfach so weitergemacht. So, es war ein großartiges Spiel. Ich finde, Werder Bremen hat das ganz, ganz toll gemacht. Die machen mir richtig Mut und jetzt bin ich Werder geprüft und geprägt und damit habe ich auch sehr viel Angst, aber es gibt nicht wenige, die mir auf allen Kanälen schreiben, wer Borussia Mönchengladbach 5-1 weghaut, wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Ja.
Was sagt der Schalker in dir? Streichst du Bremen aus deiner Liste der Mannschaften,
die man unter sich sehen haben wird? Ich kann jetzt mal sagen, mein kleiner Bruder, der war auf jeden Fall auch im Weserstadion, hatte auch Spaß seines Lebens da im Bremen-Block. Und hat mir da ein paar Impressionen geschickt und saß, glaube ich, auch noch eine halbe Stunde nach Abpfiff im Stadion und hatte Spaß seines Lebens. Aus Schalker Sicht sage ich, ja, ist ätzend. Ne? Wir haben vor allem auch noch bei Instagram so Nachrichten bekommen von wegen, wie steht ihr eigentlich dazu, dass man immer sagt, Bremen ist deutlich besser, obwohl da eigentlich nur 3 Punkte zwischen liegen. Ja, jetzt sind es, glaube ich, wieder 6, ne? Aktuell. Und ja, dass Schalke jetzt gerade mit zuletzt gegen Augsburg verloren hat. Und Augsburg, ne, das Team, wo wir alle gesagt haben, Bochum und Augsburg, die sehen wir weit unten und die schlagen dann erst Bremen und jetzt Schalke.
Bayern haben sie auch geschlagen.
Genau, zwischendurch machen die Bayern alle. Also das wird noch düster. Bis Pillows Nachricht heute Nachmittag kam, hätte ich aber gedacht, das ist alles noch drin. Aber er hat geschrieben, bis Ende des Jahres, ne, ist Salazar verletzt und nicht bis Ende der Saison. Aber das wird dann noch auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit, ja.
Ja, zu Schalke kommen wir gleich, da kannst du noch mal ein bisschen dein Gefühl vom Wochenende mit reinlegen. Um bei Bremen die zwei Sätze noch dazu zu setzen, es ist einfach auch einfach krass zu sehen, und das ist das, was ich auch schon ein paar Mal in diesem Format erzählt habe. Marvin Ducksch hat ja bisher noch nicht getroffen. Und dieses Mal war das erste Mal ein Spiel, wo beide wieder on fire waren, wo beide geliefert haben, wo beide nicht ausrechenbar waren. Und natürlich hat Gladbach Fehler gemacht, aber ich finde dieses krass hohe Pressing von Bremen, was sie gespielt haben, die Art und Weise, wie sie den Gegner bearbeitet haben, das hat so Spaß gemacht, denen zuzugucken. Die waren so mutig, die waren so selbstbewusst und haben Gladbach schon auch zu den Fehlern ein bisschen gezwungen. Wenn sie bei ihnen einen gebrochenen Tag hatte, fair enough, ne? Also Fehler und Kopfball und sowas, das dann steht es vielleicht nur 2-0 und nicht 4-0 zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem ist das Spiel der Bremer stark gewesen. Und Marvin Ducksch, ich finde, das so eine Schlüsselszene ist, dann bist du ein Stürmer, der die Saison noch nicht getroffen hat, an dem es langsam anfängt, in den Medien Kritik zu geben, dass er, ob er dann, wann es dann mal losgeht bei ihm und sowas alles. Und dann machst du deine erste Hütte, und was machst du dann mit der zweiten Hütte? Die machst du nicht, sondern legst sie im 16er oder im Prinzip im Elfmeter quer, damit Füllkrug den reinlegen kann. Das ist wieder ein bisschen die Qualität, die diese gemeinsamen Stürmer auch in der ganzen Zweitligasaison hatten. Also ich habe da toi toi toi, man muss aufpassen, das ist Woche für Woche, und Pillow hat vollkommen recht, nächste Woche Freitag gegen Hoffenheim, oder nee, ich glaube ja, ist schon wieder Freitag, aber auf jeden Fall, das ist wieder das wichtigste Spiel der Saison, und dann muss man mal gucken und so bla bla bla, das stimmt auch alles, aber sie machen mir sehr viel Mut. Und ehrlicherweise, wenn ich Schalke mir angucke, dann ist es ist noch nicht das ganze Gegenteil, es ist noch nicht so zerstörend, selbstzerstörend, aber es ist so, du kriegst schon einen Nackenschlag nach dem anderen, ne?
Ja, ja, also jetzt eben auch wieder, dass du dann in Augsburg eigentlich denkst, genau, ein Team, was man vor der Saison sich sicher war, kann man schlagen, die dann jetzt dann doch ja die letzten Spiele einfach deutlich stärker performt haben, aus meiner Meinung oder meiner Sicht, und dann in unten in Überzahl nicht zu gewinnen, ist dann natürlich schon, also da punktlos nach Hause zu fahren, schon sehr, sehr, sehr bitter. Ja, nächstes Spiel, wie du sagst, das Wichtigste der Saison, geht's dann nach Leverkusen.
Boah, das ist ein richtiges, wie heißt denn das hier? Nicht, was ist denn das? Ein Krisenderby, so ist das richtige Begriff dafür. Das ist, also da sind ja bei beiden schon.
Genau,
so
die, also das Team, was da ohne 0 Punkte rausgeht, da wird es dann langsam richtig heiß. Und wo ich gerade nachdenke, eigentlich könnte ich ja von Aachen nach Leverkusen fahren am Samstag. Muss ich mal gucken, wen ich da finde.
Mach das mal. Du musst also mal wieder am Platz dir, ran. Du darfst jetzt, nachdem du aus Bayreuth weg bist, jetzt nicht die Bodenhaftung da verlieren.
Ich war auf dem Tivoli am Samstag und habe mir da 1-2 angesehen.
Ah, okay.
Ey, zwischenzeitlich, ich habe gedacht, Aachen steigt auf 1-0 geführt und Preußen Münster liegt zurück. Tabellenführer, Aachen wäre ein Zweiter gewesen. Naja, sei es drum. Aber Leverkusen bekommt man immer Tickets. Also, falls sich irgendjemand fragt, wo man Schalke gut sehen kann, wie noch immer, fahrt nach Leverkusen. Das sind die Tickets, die als erstes irgendwie an Ehrenamtler verschenkt werden, oder Schiedsrichter-Tickets gibt es ja immer am meisten. Also, ja.
Guter Tipp für alle Leute, die dabei sein wollen. Die beiden Verletzungen von dem, wie heißt er,
Vandenberg
und Salazar sind natürlich doppelt und dreifach bitter, auch im Gegensatz zu euer Top-Stürmer der zweiten Liga, strauchelt immer noch. Und also ich glaube, das wird noch ein langer Weg für Terodde, um die Erstligatauglichkeit zu bestätigen, was ja ein bisschen auch selber sein Auftrag diese Saison ist. Und auf der anderen Seite Niklas Füllkrug auf dem Weg in die Nationalmannschaft. Also das versuche ich so neutral wie möglich zu sagen, aber den werden sie auf der Liste haben. So, und ich glaube, so vermessen ist Hansi Fleck nicht, aber Torschützenkönig wäre es ein Fußball-Bundesliga, spielt bei Werder Bremen.
Hast du eine Idee, wer der letzte Torschützenkönig war, der bei Werder Bremen gespielt hat? Mhm. Also ernst gemeine Frage.
Ja, ich tippe so auf Miro Klose.
Ja, würde ich auch. Hätte ich auch gedacht.
Wäre eine gute Frage fürs Quiz. Kannst ja machen.
Ja, genau. Jetzt, wo Pillow eh nicht zuhört, ne? Aber er wird es ja im Nachhinein anhören. Wir werden ihm auch fragen, ob er noch ein Statement hat, was wir hier reinbauen können, wenn er das zeitnah abschickt. Dann hört ihr das hier ansonsten bei Instagram.
Ja, moin Männers und schöne Grüße aus dem sonnigen, leicht schwülen Los Angeles. Ich bin vorhin irgendwann gelandet. Ortszeit ist jetzt gerade 22.30 Uhr. Deutsche Zeit ist dann jetzt 7.30 Uhr, nach 7:30. Heißt, ich bin seit 24,5 Stunden auf Beine, aber natürlich lasse ich es mir nicht lumpen, ja, für den einzigen echten und generell grundsätzlich einzigen deutschen Fußball-Podcast, man streicht der Deutsche, den einzig echten, den einzigen Fußball-Podcast der Weltgeschichte, der Menschheit, da mal ein paar Takte zu Schalke zu sagen. Und ja, boah, man wundert sich schon wieder, ne? Man wundert sich schon wieder, wie schnell das schon wieder alles geht, ne? Wie schnell die Stimmung schon wieder droht zu kippen, wie schnell der Trainer schon wieder in der Diskussion ist, wie, egal wie sehr man sich da bemüht im Vorstand, auf Sportdirektorenebene, auf Trainerebene, versucht da ruhig zu bleiben und keine Unruhe reinzubringen, egal wie sehr man sich bemüht, irgendwelche Journalisten zaubern immer irgendeine Story aus dem Hut, ist in der Länderspielpause wieder jüngst geschehen mit Rodrigo Salazar, der angeblich schreiend und wütend aus einem Gespräch mit Frank Kramer rausgerannt sein soll, wo am selben Tag noch Rodrigo Salazar selbst eine Insta-Story gemacht hat, in der klargestellt hat, ihr seid alle komplett doof, ich hatte bisher nur positive Gespräche mit dem neuen Trainer. Und jetzt ist schon wieder, habe ich gerade was gelesen, da sind gewisse Führungsspieler in der Kabine der Meinung, dass der Kramer-Stil nicht zum Kader passt. Wo ich dann mal dezent die Frage stelle, welcher Fußballstil passt denn zu dem Kader? So, das ist ja dann vielleicht die Umkehrfrage dazu. Und naja, insgesamt finde ich dann alles schon wieder total schwierig. Ne? Wir haben schon wieder, so, fühlt sich so an, der Großteil hat schon wieder vergessen, dass wir kein Geld haben, dass wir mit dem Material auskommen müssen, was in dem Budget drin ist. Und das Budget ist eigentlich kein Budget. So. Und das betrifft nicht nur das Budget für einen Spieler, sondern auch für einen Trainer. Ich sage hier nicht, dass Frank Kramer partout der richtige Trainer ist. Etwaige Versprecher, entschuldigt bitte, wie gesagt, ich bin schon lange wach. Ich sage hier nicht, dass Frank Kramer partout der richtige Trainer ist, aber nochmal, also wir haben kein Budget. Wir wissen, diese und nächste und übernächste Saison geht es nur gegen den Abstieg. Und so sieht so eine Saison dann halt aus. Punkt. Ja, gegen Augsburg ist total, total doof. Musst du gewinnen. Musst zumindest Punkt holen. Gehst 2-0 zurück, kämpfst dich richtig, richtig gut zurück. Und da ist dann aber auch, wenn 2-2 steht, ist auch Frank Kramer auf einmal wieder der Held. Ne? So. Und dann kommt eine rote Karte für Augsburg und dann gehst du in Überzahl und dann fängst du 5, 6, 7 Minuten später da 3-2 an, einer Stelle, wo du da 3-2 machen solltest zu Hause und dir da 3 ganz, ganz wichtige Punkte holst und dann verlierst du das Spiel. Und das ist total unzufriedenstellend, da bin ich vollkommen dabei. Weil da gibt gar keine zwei Meinungen zu, aber in meiner Wahrnehmung gehört sowas in einer Abstiegskampfsaison dazu. Sonst wäre keine Abstiegs. Wenn du solche Spiele alle gewinnst, dann bist du nicht im Abstiegskampf. Dann bist du da, wo Bremen jetzt gerade steht, wobei eine Saison lang ist, ne? Aber so, von daher, ich habe da schon wieder relativ wenig Verständnis für manche Sachen. Ich sehe jetzt gerade, vor 20 Minuten sehe ich einen Bildartikel, wo steht, ja, der Kramer-Fußball, der steht ja jetzt, der steht ja nur tief hinten drin. Im Vergleich zur Vorsaison steht die Abwehrreihe jetzt, achte, 2 Meter tiefer. 2 Meter. Weißt du, was 2 Meter auf dem Fußballfeld sind? Die stehen nicht tiefer, die stehen genau da, so wo sie vorher. Das sind 2 Schritte. Ich bitte euch, wie da schon wieder Stimmung gemacht wird und irgendwelche Storys aus dem Hut gezaubert wird, ist erbärmlich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will jetzt hier absolut nicht Frank Kramer und auch nicht die Mannschaft in Schutz nehmen, aber das Ganze ist gerade wieder eine riesen Medieninszenierung und dann geht es irgendwann so weit, dass der Trainer vor die Tür gesetzt wird und dann ist dann vielleicht auch richtig und dann ist die Überschrift von denselben Journalisten wieder Chaos Club Schalke, haben sie schon wieder einen Trainer rausgeschmissen. Aber dann wurde doch selber von euch befeuert und ist egal, scheiß drauf. Alles schwierig. Jetzt haben wir noch 2 lange Verletzte. Sepp Vandenberg, ja, aktuell Stammspieler gewesen. Und Salazar, was natürlich auch sehr weh tut. Und ja, ich stimme jedem zu. Ich kann auch nicht verstehen, warum Rodrigo Salazar nie von Anfang an spielt und teilweise nur sehr kurze Einsatzzeiten hat und dann auch irgendwie immer auf dem Flügel eingesetzt wird, auf so einer Halbposition, wo er absolut nicht seine Stärken hat. Ja, verstehe ich alles nicht. Und muss man sicherlich drüber sprechen. Aber also nichts von dem bisher Geschehenen, wenn ich jetzt mal die ganzen Medienberichte ausblende, aber vom Sportlichen gesehen, nichts von dem, was bisher passiert ist, überrascht mich. Ich war darauf eingestellt. Ich glaube aber, dass viele aus Schalke das nach dem Aufstieg und dann unter Mike Büskens 8 von 9 Spiele gewinnen und so, das haben die schon wieder vergessen zum Großteil. Und das ist halt total ungesund. Das ist total ungesund. Ja, ich lese da irgendwelche Twitter-Kommentare von, wenn wir einen richtigen Trainer hätten, dann können wir auch offensiven Fußball spielen. Ja, mit wem wolltest du denn offensiven Fußball spielen? Was wolltest du machen? Was wolltest du, Pressing spielen? Da hat keiner Tempo im Kader. Also, wir haben das gekriegt, was man für das Budget kriegt. Und das teilweise auch nur, weil aus meiner Sicht Ruben Schröder und Konsorten einen richtig guten Job machen, die Leute auf das Thema zu emotionalisieren und die damit abzuholen. Die Jungs, die da von Moskau gekommen sind, Krall und Larsson, auch wenn sie bisher noch nicht eingeschlagen sind wie Bomben, gar keine Frage, die hätten auch zu anderen Vereinen gehen können, hätten sie eine Mark mehr gekriegt. So, ne, das wird alles gerade schon wieder komplett ausgeblendet und vergessen, aber die Sprachnachricht ist auch schon wieder 6 Minuten lang. Ich werde jetzt ein Spiel auf jeden Fall verpassen, das Freitagsspiel gegen Hoffenheim abends, das passt mit der Zeitverschiebung, da werde ich gucken können, wenn ich nicht gerade was Besseres zu tun habe. Und ja, Leverkusen, Hoffenheim sind jetzt die nächsten beiden Aufgaben. Leverkusen noch mit dem alten Trainer. Boah, vielleicht ist ja dann da tatsächlich was drin. Oder wäre gut, wenn da was drin wäre. So. Weil machen wir uns nichts vor, wenn die einen neuen Trainer haben, dann wird da nichts mehr drin sein für solche Mannschaften wie uns. Und Hoffenheim auch nicht einfach. Boah. 3 bis 6 Punkte wären schon ganz lecker. Gut, ich grüße euch. Ich gehe jetzt hier, glaube ich, mal ein bisschen schlafen. Oder mache ich mir mal schöne, stressfreie 2 Wochen. Und dann komme ich wieder und dann sind wir mitten im Abstiegskampf und hoffentlich heißt dann nicht der Trainer schon wieder Christian Groß oder solche Scherze. Bis dann.
Fakt ist, und ich glaube, das ist so das, was ich aus Bremer Sicht ersetzen kann, es fühlt sich nach wie vor jede Woche sehr, sehr gut an. Die Niederlage gegen Augsburg, die hat richtig geschmerzt, die hat mich auch richtig geärgert. Vor allen Dingen, wenn du dann, und das ist das, was du nicht machen darfst, weil du auch in Dortmund 3 Punkte geholt hast, die du normalerweise nicht holst. Aber wenn ich mir dann trotzdem immer mal ausrechne, was dann passiert wäre, wenn sie die 3 Punkte gegen Augsburg geholt hätten, dann wären wir einfach fucking punktgleich mit dem FC Bayern München und wir wären im Champions League Ranking, wo wir nicht hingehören, ne? Ist auch klar. Bitte.
Yo,
bitte,
ja, kannst du ein T-Shirt drucken eigentlich, ja.
Bitte, ne? Ja, ne? Schon. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich rede nach wie vor davon, ich möchte 15. werden, ich möchte den Klassenerhalt schaffen. Ich freue mich, wenn der Klassenerhalt vielleicht nicht am 34. Spieltag geschafft wird, sondern einen Tick früher. Und es sind im Moment nur 7 Punkte, aber Stuttgart ist nach 8 Spielen immer noch ohne Sieg, ist auf dem 16. Tabellenplatz. Leverkusen rutscht da unten raus und dann hast du so Hertha, Stuttgart. Vielleicht rutscht Leverkusen noch nicht raus. Jetzt kannst du sich aber auf Twitter die Frage sehen, die hat mir jemand gestellt, so von wegen, kann es sein, dass Leverkusen das neue Schalke wird und kann es sein, dass Bremen das neue Union wird?
Oh, ja, beides gute Thesen.
Finde ich sehr spannend, Ich habe gesagt, come on, aber ehrlicherweise auch aus Bremen-Schutz. Bei Leverkusen, ich kann es mir aber bestimmt nicht vorstellen, dass sie dann nicht irgendwann rausbrechen werden. Und dann hat Schalke halt noch Stuttgart, Hertha und Wolfsburg um sich rum im Moment. Und der andere Kram ist schon 5, 6 Punkte weg. Wir brauchen eine Analyse von Onkel Pillow. Wir müssen mal zusehen, dass er nächste Woche mit dabei ist. Im Zweifel das machen, was Schalke in der Vergangenheit auch schon immer gemacht hat. Geld ausgeben, neue Spieler holen. Das machen sie nicht mehr so wie die großen Vorbilder international. Weil es gibt ja eine Sache, die man beim Geld ausgeben offensichtlich auch in Spanien ab und zu aus dem Auge verliert. Man muss die Scheiße ja auch irgendwann zurückzahlen. Also, oder dann auch zahlen, wenn man sagt, ich zahle. Ja. Und da sind wir auf was Lustiges gestoßen. Das Team der Woche ist das Team, das offensichtlich nicht so das mit dem Rechnung bezahlen hat.
Genau, wir sind in Barcelona, auch ein Team, über das wir gerne sprechen, weil es einfach immer wieder neuen Stoff gibt und eigentlich geht es dabei leider immer um Geld. Denn das Sportliche sieht eigentlich richtig gut aus. Ne? Ich glaube, Tabellenführer gerade, Ter Stegen hat das ein Gegentor sich gefangen, also macht da eine super Saison.
Und es dürfen mittlerweile auch alle spielen, die eingekauft sind, ne? Also nur mal, das kurz sicherzustellen.
Und aber genau, wir reden davon 150 Millionen Euro Schulden bei anderen Vereinen. Das heißt, aus bereits abgeschlossenen oder transferierten Spielern in der Vergangenheit, teilweise Jahre in der Vergangenheit. Das geht alles aus dem Finanzbericht hervor, der kommende Woche offiziell vorgestellt wird. Da gibt es aber schon spanische Medien, die den schon haben und da schon draus zusammenfassen konnten. Mal ein paar Beispiele oder die großen Beispiele sind eigentlich so 4 Transfers, die das hauptsächlich ausmachen. Zum Beispiel Ferran Torres hat noch 52 Millionen Euro Ablöse offen bei einer Transfersumme von 55 Millionen. Also da wurden 3 Millionen stabile 3 Millionen gezahlt als Anzahlung an City. Und
das sind ja auch alles Gelder, mit denen die anderen ja kalkulieren. Das muss man sich mal vor Augen führen, so. Ja, ich nehme 50 Millionen ein, die hauen wir mal raus. Ja. Und dann kriegst du die nicht.
Und das mit aktueller Marktwert bei 45 Millionen. Also der ist dann nochmal runtergegangen. Aha. Um 10 Millionen seit Transferzeitraum. Gut, City wahrscheinlich ein Verein, ne? Die juckt das tendenziell ein Tick weniger. Aber gibt auch natürlich so Vereine wie zum Beispiel Ajax Amsterdam. Da kam Frenkie de Jong 2019, ne? Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Frenkie de Jong war doch immer einer der Spieler, wo es in der letzten Sommerpause hieß, den wird Barcelona eventuell noch verschoppen.
Ja, weil 100%ig. Der muss weg musst. Auch. Ja. Das ist wie das Tafelsilber, was zur Zocken werden sollte.
Und da sind von 86 Millionen, die damals sozusagen auf der Rechnung standen, noch 32 Millionen offen. Also ein Drittel nach Adam Riese. Jetzt denk mal, Sommer 19 ist schon lange her, aber wir können noch weiter zurück in die Vergangenheit gehen und auch zu Spielern gehen, die gar nicht mehr spielen bei Barcelona aktuell. Und das ist natürlich schon richtig absurd. Also das fühlt sich dann an wie so der Start der Weltwirtschaftskrise, womit irgendwie Spielern gehandelt wird und Summen, obwohl die noch lange in der Vergangenheit nicht beglichen wurden. Juventus Turin wartet immer noch auf 36 Millionen Euro für den Transfer von Miralem Pjanic. Der spielt mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also der ist von Juve 2020 gewechselt nach Katalanien und hat dann wohl ausgeliehen an Besiktas, war dann nochmal kurz in Barcelona und dann eben rüber auf die arabische Halbinsel.
Ist die Frage, ob er da Transfererlöse eingebracht hat, die dann noch nicht weiter gegeben wurden. Es ist absurd. Und dazu kommt ja dann bei Barcelona auch immer der Punkt, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass sie ja die Rechte für alles Mögliche in den nächsten teilweise Dekaden mitverkauft haben. Deswegen weiß man gar nicht genau, womit sie den Kram bezahlen wollen. Einnahmen der Zuschauer wird es, glaube ich, nicht.
Und natürlich auch so Sachen wie jetzt in dem Fall von gerade. Der Spieler wurde eingekauft für 60 Millionen 2020 und wurde ablösefrei abgegeben bei dem Marktwert von ein bisschen weniger als 10 Millionen halt vor ein paar Wochen, ne? Also einfach ganz, also
ja, also Barcelona macht das alles so, wie ich früher Fußballmanager gespielt habe, wenn ich irgendwann nicht mehr weiter wusste.
Also ich glaube, die haben ein ähnliches Verhältnis zu Geld auf jeden Fall.
So ein bisschen auch wie meine Kickbase-Saison in den letzten Jahren mindestens in einer Liga jedes Jahr gelaufen sind. Dieses Jahr habe ich auch einen Bock geschossen. Ich habe auch Upamecano für 50 in einer Liga gekauft. Da haben wir uns hier gerade im Vorfeld gerade gesprochen. Jetzt steht er bei 29 und eigentlich muss ich ihn verkaufen, um die ganzen anderen gekauften Spieler irgendwie bezahlen zu können. Aber die 20 Millionen Miese, komm. Ich kann ja mal versuchen zu verhandeln, ob Kickbase irgendwie die Bank spielt und dass ich das einfach nicht bezahlen muss oder so.
Also das Gute bei dir ist ja, wenn die Saison vorbei ist, die Saison vorbei. Ja. Im Fall von Barcelona zum Beispiel hier Philippe Coutinho, der 2018 kam für eine Ablöse von 135 Millionen, kam von Liverpool. Da sind immer noch 14 Millionen nicht beglichen. Und der hat danach, glaube ich, haben irgendwie noch 5, 6 Transfers stattgefunden und gerade ist er bei Aston Villa. Und hat einen Marktwert von 20 Millionen. Ne? Also das sind 20% Marktwert, so nach Adam Riese oder sogar noch weniger, als von den ursprünglichen 135 Millionen vor 4 Jahren.
Unser Team der Woche, der FC Barcelona. Und das muss man mal sagen, ich bin großer Verehrer vom FC Barcelona und der Vergangenheit dieses Vereins. Und sehr viel davon ist offensichtlich so auf Kredit gezahlt worden, dass eigentlich nach Adam Riese dieser Verein eigentlich nicht mehr weitermachen kann. Und dann vielleicht als CF Barcelona irgendwann neu gegründet werden muss. Nach siebenjähriger Insolvenz, je nachdem, wie das Insolvenzverfahren in Spanien und oder in Katar stattfindet. Obwohl ich ehrlicherweise dann auch glaube, dass dann, lass es Katar sein oder Saudi-Arabien, den Verein komplett für 5 Milliarden kauft, alle Schulden bezahlt und wieder von vorne anfängt oder so. Dazu ist die Marke FC Barcelona auch einfach zu groß. Da hatten wir ja auch in der Runde schon mal drüber gesprochen, dass Barcelona nie sterben wird, weil einfach der Verein an sich viel zu groß ist für das, was da an Schaden passiert ist. Aber es ist schwierig. Und ich finde, der internationale Fußball hat ja schon gezeigt, dass wir auch den AC Mailand, der auch mal eine Dynastie geprägt hat, auch einfach mal 10, 15 Jahre international nicht wahrgenommen haben. Manchester United spielt eine immer traurigere Rolle, was wir am Wochenende auch erlebt haben, ohne Ronaldo auf der Bank und von Man City den Arsch versohlt bekommen und nach der Halbzeit gehen die Fans nach Hause. Hat auch nichts mehr mit dem Champions-League-Titel zu tun. Kann sein, dass den FC Barcelona auch härtere Zeiten noch erwischen werden, aber wir werden weiter gespannt drauf gucken. Wir werden auch weiterhin darauf achten, was da passiert und im Zweifel auch hier wieder in unseren Rubriken den FC Barcelona mit reinnehmen. Diese Woche ist er auf jeden Fall das Team der Woche. Und er ist auch eine der Mannschaften, die beim Backsman FIFA Cup recht oft gewählt wurden, der letzte Woche stattgefunden hat. An dieser Stelle nochmal danke auch da fürs Durchführen an unseren Partner.
EA Sports heißen die, ja.
It's in the game.
Ja.
So, das ist eine Schande. Backspin FIFA Cup, haben wir Jahre immer gemacht. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass wir 2 Jahre online als Liga durchgeführt haben. Dieses Mal haben wir es als Cup wieder durchgeführt. Ich hatte 15 Rapper und Rapperinnen eingeladen nach Hamburg in eine Venue. Du warst mit vor Ort, du warst quasi mit dem Content Creation Team. Was war dein Eindruck?
Viel gute Laune. Und auch gleichzeitig viel Competition. Also mir war nicht ganz klar, inwiefern das wirklich wettbewerbslastig wird und wie ernst das Nieder nimmt. Klar war auch, da waren, ich würde sagen, so nach meiner Einschätzung, so ein Drittel war richtig gut am Controller. Ein Drittel war so auf meiner Ebene, so zockt mal hier und da was, aber hat irgendwann mal in der Vergangenheit richtig viel gezockt. Und ein Drittel war so aus Spaß an der Freude dabei. Und kam so richtig guten Spielen. Das Schöne ist ja, das kennen wir auch alle von Kumpels, wenn wir mit denen spielen. Leute sitzen vor der Controller, vor der Kiste und du erkennst den Leuten an, in der Körperhaltung und allen Körpersprache, wie ernst sie gerade dabei sind. Und das war auf jeden Fall der Fall. Also wenn der Oberkörper sich langsam nach vorne lehnt, hast du gesehen, da ist gerade jemand voll dabei. Und auch das ist an manchen Konsolen, gab es irgendwie ausgelassene Stimmung an manchen Konsolen, saßen alle davor mit Kapuze über und wollten auf jeden Fall kein Wort miteinander reden oder auch am wenigsten Kameras im Gesicht haben, was man verstehen kann, wenn man gerade ein ganz wichtiges FIFA-Spiel vor sich hat.
Stimmt allerdings, ne? Ja. Genau das gleiche habe ich auch gemerkt. Ich hatte eine Todesgruppe mit Shadow, Jail, Sugar,
40
und Maxwell.
Ja.
Was wirklich eine Todesgruppe war. Wie das Ganze ausgegangen ist, das hättet ihr auf den Social Media Kanälen folgen können. Wir werden auf dem Backspin Gaming Kanal werden wir viel darüber berichten. Auf dem Backspin Kanal natürlich auch. Es wird ein YouTube Video geben, wie sich's gehört, das ihr im Kanal sehen könnt. Da könnt ihr euch dann auch nochmal angucken, wie es abgelaufen ist, wer am Ende das Turnier gewonnen hat. Ich muss sagen, es gab so absurde Sachen wie, das kann ich auch vorausnehmen, Chelo Abdi sind jetzt seit Tag 1 immer mit dabei, wenn ich das mache. Und es war nicht das erste Mal, dass Chelo Abdi von Frankfurt nach irgendwo hinfahren, wo ich ein Turnier spiele, um dann auch zugelost werden, als Chelo und Abdi in einer Gruppe, um gegeneinander zu spielen. Das hatten wir schon ein paar Mal. Als es dann aber in die K.O.-Phase weiterging und sie aufgrund der Gesamtkonstellation schon wieder als Chelo und Abdi im Viertelfinale aufeinander treffen mussten, also das war ziemlich absurd. Ich habe auch performt, muss ich sagen. Wie weit es gereicht hat, das werdet ihr alles erfahren. Vielen Dank auf jeden Fall an EA und an damit FIFA 23, dass wir das wieder machen durften. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir werden auch die Gewinner noch zelebrieren an irgendeiner Stelle. Wir werden auch noch das Ganze ein kleines bisschen feiern. Und
Pillow bekommt auch noch seine Rolle. Pillow bekommt auch noch seinen Auftritt im Rahmen des FIFA Backspin Cups.
Und man munkelt, da kann sich daraus was entwickeln. Aber da kommen wir, wie gesagt, an anderer Stelle zu. Wenn das Video draußen ist, werdet ihr es erfahren. In diesem Sinne, vielen Dank an unseren Partner.
EA Sports. It's in the game.
Dankeschön. Für diesen kurzen FIFA-Teil. Der wird sicherlich wieder ausführlicher, wenn Pillow dabei ist. Mich interessiert aber, was sein Koffer mitgenommen hat. Oder zumindest die PlayStation. Das wäre interessant. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich muss demnächst auch in die USA. Und ich habe mir extra so ein Täschchen besorgt, weil der Koffer zu groß sein wird. Aber ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Nee, sieht man nicht.
Also das heißt, du packst den Inhalt des mobilen Gaming-Setups um? Oder ist es ein Täschchen, damit man nicht sieht, dass du ein erwachsener Mann bist mit Konsole in der Hand?
Nein, der Bildmonitor und so ist zu groß und zu schwer.
Ach so.
Ich mach es auf jeden Fall ein kleines bisschen kompakter, dass ich nur die Konsole mitnehme.
Ach so, und vor Ort dann irgendwie Monitor, Fernseher, wie auch immer.
Ja, ich sehe gerade, dass ich hier noch so ein bisschen leere Flaschen im Bild habe. Die könnte ich doch mal ein bisschen zur Seite schieben, damit das Bild ein bisschen hübscher aussieht. Ne? Und hier, guck mal, weißt du, was das ist? Das ist ein ausführlicher Artikel darüber, wie die Toronto Maple Leafs dieses Jahr in der NHL abschließen werden. Aber das ist nicht Thema von dem, worüber wir hier reden. Wir reden über, was machen wir, den Typ der Woche. Und eigentlich wäre unser Gast, ohne jetzt zu erwähnen, wer es war, wie gemacht dafür gewesen, um über den Typ der Woche zu sprechen. Jetzt machen wir beide das untereinander. Und auch dort sind Superlative, also glaube ich, das, worüber man sprechen muss und damit auch einfach nur eine Huldigung dessen, was da passiert. Willst du kurz zusammenfassen, was vorgefallen ist am Wochenende? Ich habe es ja eben schon kurz angedeutet.
Die Rede ist von Erling Haaland und der hat im dritten aufeinanderfolgenden Spiel seinen dritten Hattrick gemacht. Und das gab es so auf jeden Fall noch gar nicht. Und das eben in dem Derby zwischen Manchester City und Manchester United ist ein super Statement dafür, A, wie viel Potenzial der junge Spieler hat und eben auch, wie stark die Bundesliga dann doch eben sein kann, dass es nicht daran liegt, dass er nur in Deutschland zerlegen konnte, doch er kann das nämlich genauso auch auf der Insel, wo alle sagen, das ist deutlich physischer und wird einfach stärker verteidigt. Er beweist, dass er Rekorde bricht, die davor zum Beispiel, Ronaldo wird so oft als sein Gegenstück dann aufgeführt, als das junge Stürmertalent, was zuletzt im Rampenlicht seine Karriere auf der Insel startete. Und macht das eben nach wie vor mit so einer großen Freude und strahlt so viel dabei aus. Macht einfach nur Spaß zuzusehen. Und also der macht ja auch nicht nur drei Tore, dann er legt ja auch noch zwei vor. Das ja. ist alles einfach nur frech, ja.
Es gibt nicht nur diesen Rekord mit dem dritten Hattrick innerhalb von 8 Spieltagen, die er gebrochen hat. Insgesamt hat er wohl mittlerweile schon 7 Rekorde gebrochen. Und es gibt 1000 Kleinigkeiten, die ihn für mich auch zum Typ der Woche machen. Es gab irgendwie so ein Video, das irgendwie über Social Media rumgegangen ist. Ich weiß nicht, wie aktuell das war. Es muss von irgendeiner Situation gewesen sein, entweder vor dem Spiel oder im Training oder was auch immer, wo die Mannschaft dann ihre Klamotten, Trainingsklamotten, so.
Ja, habe ich auch gesehen,
gibt,
ja.
Dem Typen gibt, der die Trainingsklamotten dann einsammelt. Und ich würde es nicht mal unbedingt als so respektlos bezeichnen der anderen. Es ist halt einfach irgendwie so da ist das Ding, hier ist der Haufen, wir schmeißen die da hin, das war draußen. Und Haaland war der Einzige, der das Ding so zusammengefaltet, diesem Kollegen auf dem Staff-Team, das so in die Hand gegeben hat und das da rein, also wirklich mit einem verhäuflichen Lächeln. Und das kannst du überinterpretieren. Ich finde aber trotzdem, dass es eine schöne weitere Note von dem ist, was da stattfindet. Dazu gibt es jetzt auch viel Gerede. So, Pep Guardiola hat an irgendeiner, glaube ich, auch nach dem Spiel halt auch so ein bisschen verlauten lassen, inwiefern Haaland Probleme in Dortmund hatte, was die Gründe dafür waren, da muss man ein bisschen ins Detail gehen, aber das war kurz angeschnitten, dass da auch so Therapeut mit dabei gewesen sein soll und ihn so ein bisschen betreut hat, dass es da ihm da wohl auch nicht 100% gut ging, was jetzt ein bisschen unglücklich Richtung Dortmund formuliert ist, aber wenn man so auf die letzten Dortmund-Zeit guckt, schon auch merkt, dass es nicht mehr ganz so glatt lief, sondern am Anfang ziemlich rund lief und dann hinten raus ein bisschen stotterte und ist ja andersrum auch bei Man City ehrlicherweise mit dem Einschlag, den er hat, vielleicht gar nicht so viele rechnen konnten. Eigentlich schon, wenn man weiß, wer Haaland ist, aber es ist immer noch Man City und ein Kader, der darauf aufgestellt ist, dass da nur Superstars unterwegs sind. Und dann stellen sie ihn vorne in die Spitze und er knipst und knipst und knipst und knipst und knipst und knipst. 11 Tore in 10 Spielen war bisher der Rekord, den 3 Spieler aufgestellt hatten in der Premier League. Er hat in 8 Spielen 14 gemacht. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, ne?
So. Also wenn es so weitergeht, weit über 60 Tore diese Saison, ja.
Ja, also Michael Owen ist der tatsächliche Rekordhalter mit den 3 Hattricks. Der hat dafür 48, also anderthalb Saisons gebaut, oder knapp ein bisschen anderthalb Saisons gebaut, um 3 Hattricks zu machen. Das ist Kleinigkeiten wie, ich lese immer weiter, die ersten 4 Premier League-Auswärtsspiele, in denen er getroffen hat. Haaland ist der erst 25. Spieler, dem in einem Premier League-Spiel 5 Torbeteiligungen gelingen und ist mit 22 Jahren der jüngste davon. 5 Torbeteiligungen in einem Spiel und das gegen Manchester United. Ist der erste Spieler in 3er-Packs in 3 Heimspielen hintereinander.
Das sind so Ami-Statistiken, die man auch noch kennt. So Haaland ist der erste Spieler, der, wenn er von links anläuft, 3-mal trifft bei 5 Schüssen. Ja.
Noch nie zuvor war ein Spieler in einem Manchester Derby in der Premier League auf 5 Torbeteiligungen gekommen. Haaland traf 9-mal im August. So oft hat noch nie jemand anders getroffen. Und dann die Frage, wer schießt mehr Tore, Lewandowski oder Haaland? Das ist ja schon interessant. Also da gibt es ja so 2, 3 Faktoren, die ich da noch nicht uninteressant finde, dass wir ja 2 Top-Stürmer in der Liga letzte Saison hatten, die jetzt beide in anderen Ligen sind und der eine bombt sich durch die Primera Division, der andere bombt sich durch die Premier League. Heißt, wir haben es nicht so schlecht gemacht da, was die Transfers angeht in Deutschland. Aber du merkst halt auch, dass es dann eine nächste Liga ist, die es einen Tick größer macht. Jetzt haben wir halt nicht mehr Lewandowski und Haaland, jetzt haben wir halt Füllkrug und
Genau, Nico. Füllkrug. Was glaubst du, vor wem muss Werder aufpassen, dass Füllkrug nicht wegwechselt?
Ey, ganz ehrlich, alles was ab Platz 8, 6, 7. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Füllkrug so ein Kandidat ist, der zu Wolfsburg wechseln würde. Aber wenn Leverkusen nächste Saison anruft, Dortmund, Leipzig sowieso, international, keine Ahnung. Aber mal abwarten, Leute, ne?
Ja. Apropos Wechsel, hast du auch mitbekommen, Erling Haaland hat auch den obligatorischen Vater, der auch gerne Statements abgibt.
Geiler Typ. So, und der zum Beispiel richtig, ich finde es jetzt schon unangenehm, ohne dass
ja. Muss aber auch ein krasses Szenario einfach sein, mit deinem Sohn auf einmal so der krasseste Fußballer auf dem Planeten ist für den aktuellen Zeitraum. Und er hat ja auch ein Statement abgegeben, wo welche Vereine noch ganz oben auf der Transferliste standen. Und das war ja zum Beispiel, da hat er gesagt, Bayern auf 2, Real Madrid auf 3, PSG auf 4. Und dann wäre noch sowas wie Barcelona mit oben gewesen oder Chelsea. Ja.
Wollen die das alle machen? Absurd. Arsène Wenger hat auch in einem anderen Statement sich ganz nett darüber ausgedrückt, was für ein untypischer Fußballer eigentlich dann auch Haaland ist. So, weil er im Zweifel ein kleines bisschen zu wenig gut aussehen will, so dafür, dass er ein ganz schönes Monster ist. Und das finde ich auch. Also ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Es gibt so zwei Sachen, die wir hier am Ende noch, glaube ich, noch zusammenfassen können. Das eine ist, Erling Haaland wird die Premier League auf jeden Fall weiter dominieren, da sind wir ziemlich sicher. Ich bin gespannt, wie er auftritt, was das Ganze angeht, so, und wie sich das dann auch auf den eventuellen Champions League Erfolg für Manchester City auswirken kann, an dem sie jetzt so viele Jahre gearbeitet haben. Und am Ende ist es ein Norweger, der dafür sorgen könnte. Das wäre insofern eine lustige Ironie des Schicksals. Und das zweite ist, dass das schon auch bei, für die, die nicht Ultimate Team spielen, auch dort soll er ja schon krass sein, aber generell glaube ich, auch wenn du so bei uns in der Liga, da bei uns am Cup gegeneinander spielst oder wenn wir unsere Backspin Liga spielen, die Manchester City auswählen werden, das ist schon Cheat Code, ne? Kevin De Bruyne dahinter, die ganze Mannschaft auf linker Außen und vorne steht Haaland. Kannst nicht viel gegen machen, glaube ich. Finden wir alles raus. Herzlichen Glückwunsch an unseren Typ der Woche, Erling Haaland. Natürlich haben wir auch noch einen Moment der Woche, über den wir sprechen. Und der ist ziemlich tragisch.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie du diese Information mitbekommen hast. Bei mir war es morgens. Ich habe morgens Handy angemacht. Und auf einmal lese ich etwas von Fußballspielen in Indonesien und 100 irgendwas Tote. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Und es wirkte so abnormal, dass ich es überhaupt nicht richtig für mich einordnen konnte und gar nicht wusste, was da los ist. Wie hast du das mitgekriegt?
Ich habe auch durch Social Media davon erfahren. Ich weiß auch noch, dass es nach dem Aufwachen war. Und tatsächlich von einem ehemaligen Gast von uns, dem Robbie Hunke, der seines Zeichens in Indonesien aufwuchs und deswegen nochmal einen persönlicheren Bezug dazu hatte und dann eben auch dieses Video geteilt hat, so diese, leider wie man sie kennt, so verwackelte panische Handyvideos mit einem dunklen Fußballplatz, der überrannt wird von Menschenmassen und schreibt dazu, leider, leider, leider passiert das immer wieder in Indonesien, dass es zu Ausschreitungen kommt, weil einfach nicht für die Sicherheitsstandards anscheinend gesorgt werden kann, wie wir sie hier aus Deutschland kennen. Und wir reden von über 100 Toten, ne?
Ja, also ich habe vorhin nochmal jetzt von mehr als 130 gesprochen. Zusammengefasst für die, die es nicht mitgekriegt haben. Im Kanjuruhan-Stadion, im Derby zwischen Arema und Persebaya, wo schon Auswärtsfans nicht zugelassen waren, gab es wohl Ausschreitungen, die dazu geführt haben, dass es einen Platzsturm gab, das wiederum hat, und da geht es dann nämlich los, dazu geführt, dass die Beamten vor Ort ziemlich massiv eingegriffen haben und sowohl mit Schlagstock und Montur auf die Fans zugegangen sind und auch mit dem Einsatz von Tränengas ziemlich viel gearbeitet haben sollen. Und das wiederum laut den ersten Informationen, die man dazu hat, dazu geführt haben soll, dass viele der Fans, meist auch jugendlich, dem nicht entkommen konnten und versucht haben zu fliehen und offensichtlich sehr viele Opfer an Sauerstoffmangel gestorben sind. Oder halt auf dem Platz tot getrampelt. Es gibt so viele Videos, die es dann immer, wie du schon gesagt hast, gibt, die dann auch noch 2-3 andere Situationen zeigen, die das alles noch ein bisschen erschütternder machen. Und es zeigt, wie vogelwild und ehrlicherweise nach diesem Video in Mexiko, wo es da diese quasi Hinrichtungen im Stadion gab von den Fanlagern gegeneinander, ist auch hier diese Gewalt und die Aggression, die da drin steckt, schon ganz schön heftig. So. Auch mit was für einer Macht, die dann da aufeinander losgestürmt wurde. Es bleibt tragisch. Es ist eine Kommission eingesetzt, die aus hoffentlich dann einigermaßen unabhängiger Sicht das Ganze analysieren muss. Der Polizeichef des Ortes oder der Stadt Malang Wurde bereits von seinem Amt entbunden. Es wurden Vereinsfunktionäre bereits lebenslang suspendiert. Da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Es gibt so ein bisschen für Indonesien selber auch noch das Problem, dass sie die U20-WM eigentlich nächstes Jahr austragen wollen und die FIFA jetzt schon gesagt hat, dass das Ganze nochmal genau geprüft werden muss, ob Indonesien in der Lage ist, so ein Turnier abzuhalten, was bei den Bildern eigentlich nur logisch sind und ehrlicherweise alles andere als ein Aberkennen der Weltmeisterschaft, der Austragung der Weltmeisterschaft, würde mich ehrlicherweise wundern in dem, was da passiert ist, denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schon mal so heftig in einem Stadion, also zu so einer heftigen und dramatischen Entwicklung in einem Stadion gekommen ist, mit nochmal auch sehr vielen minderjährigen Toten. Thomas Doll ist gerade Trainer in Indonesien und wäre insofern auch ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner, glaube ich mal, um mal darüber zu sprechen. Also Peter, dein Auftrag hiermit.
Dem schreibe ich in die DMs, ja.
Schreib ihm mal, vielleicht gibt es ja die Möglichkeiten, dass man mit ihm sprechen kann. Auch um
wir wollen ja eh noch mehr Dortmund-Gäste hier bei uns haben, ja. Genau.
Ja, kannst, ist ja auch Hamburg-Coach gewesen.
Stimmt, ja.
Oder Dynamo Berlin. Oder Lazio Rom. Also von allem ein bisschen was dabei. Aber der hat irgendwo so auch dem Kicker ein Interview gegeben oder ein kurzes Statement dazu und auch natürlich von der Tragweite nochmal so ein bisschen gesprochen und unter anderem auch, dass die den Spielern Hilfeleistung geben wollen. Man muss sich mal vorstellen, eine ganze Liga natürlich ausgesetzt, auch das Training ausgesetzt, der ganze Verband ist, stell dir mal vor, das passiert hier, Alter, dann kannst du auch erstmal, brauchst du auch nicht an Fußball denken, kannst die ganze Saison eigentlich erstmal abschalten.
Ja.
Weil wie willst du denn auf dem Fußballplatz nochmal wieder Fußball spielen?
Also ich will jetzt nicht so eine Richtung einschlagen, wo wir es überbieten mit so Ereignissen, aber ich weiß, dass damals, als der Aachener Tivoli eingeweiht wurde gegen St. Pauli, 2007 oder 2008, hat man dieses riesige Stadion gebaut und dann ist während des Spielbetriebs, meine ich, auch ein Pauli-Fan gestürzt.
Ja, genau.
Und also er hat überlebt, mittlerweile geht es ihm gut und da wird auch jedes Jahr nochmal immer wieder ein neues Interview mit ihm veröffentlicht in den Aachener Nachrichten, wo er sagt, dieses Datum ist wie sein zweiter Geburtstag, weil eigentlich, wenn du da 6 bis 10 Meter runterfällst auf Beton, da ist nicht mehr viel. Mhm. Aber natürlich war auch, also ja, schreckliche Einweihung und generell so ein Ort, der sonst einfach mit Freude und für viele so das Wochenhighlight darstellt, emotional. Ja, eine ganz schlechte Konnotation.
Ey, es ist auf jeden Fall tragisch. Ich hoffe sehr, dass es da irgendwie Antworten gibt und dass es auch Hilfe gibt, denn die Verzweiflung darüber, was da passiert ist, die hast du direkt in der Reaktion danach gesehen, als dann Polizeistationen gebrannt haben. Es gibt offensichtlich hier ja Verantwortliche, die man dann im Zweifel auch in irgendeiner Form dafür verantwortlich machen kann. Der Verein selber hat auch von vornherein bereits gesagt, dass es auch jede Art von Hilfe geben soll. Also im Prinzip ging schon weiter mit, da wurde auch, irgendwo habe ich auch was gelesen, schon von da jetzt schon von Ausgleichszahlung gesprochen wurde und sowas alles. Das war nicht ein bisschen schnell, aber solange es Antworten gibt und die Möglichkeit zu trauern und vielleicht daraus etwas geleitet werden kann, was dann in der Vergangenheit, in der Zukunft vielleicht nicht nur da und sondern auch anderen Stellen das Ganze sicherer macht. Das wäre schön. Wir haben hier große Diskussionen darüber geführt, was zum Fußball gehört und was nicht. Solche Bilder zeigen, dass wir auf jeden Fall aufpassen müssen, dass wir bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Und manchmal sind die schon näher als an dem, wie man selber vielleicht auch Fußball betrachtet. Als man manchmal denkt, um bestimmte Hemmschwellen zu übergehen. So. Und das hier zeigt einfach, dass da einige Hemmschwellen überschritten wurden. So. Ich hoffe, es gibt Lösungen. Wir werden euch auch da darüber informieren. Das ist ein sehr tragischer, aber dann doch auch der Moment der Woche, den wir euch hier mit auf den Weg geben wollen, damit ihr auch darüber informiert seid. Das gilt bei allem. Erzählt uns, was ihr denkt. Erzählt uns, was ihr davon haltet. Peter in den DMs von unserem Instagram-Kanal wird auf jeden Fall darauf reagieren. Ich muss jetzt an irgendeiner Stelle zusehen, wie ich jetzt einigermaßen gut zu unserem abschließenden
Fundstück kommst, ja.
Fundstück der Woche komme. Machst du das?
Klar. Wir springen nach Griechenland. Wir springen in die griechische Hauptstadt Athen, AEK Athen, einer der Traditionsclubs des Landes, der in vielen Sportarten erfolgreich ist, aber eben natürlich vor allem international für Fußball bekannt ist. Spielte gestern, also am Montag, das erste richtige Heimspiel seit Ewigkeiten. Das liegt daran, dass um die Jahrtausendwende ein Erdbeben dafür gesorgt hat, also 2003, dass das Stadion eingestürzt ist. Und dann hat es lange, lange gedauert, bis es wieder erbaut wurde. Verschiedene Gründe haben da wie Steine in den Weg gelegt, ob es irgendwie Bauämter waren, andere Bauvorhaben, Suche nach einem geeigneten Grundstück. Und dann hat sich auch alleine der Antrag und alles irgendwie hingezogen. Aber letztendlich wurde dann gestern mit 4:1 das erste wieder richtige Heimspiel im neuen gebauten Stadion, im ausverkauften Haus gefeiert. Es heißt bei mehreren Quellen, es hätten über 100.000 Tickets verkauft werden können. Letztendlich, bietet das Stadion eben nicht mehr Platz als 32.000, wurde gefüllt und muss allein vom Ergebnis her auch ein sehr, sehr schöner Einstand gewesen sein. Das ganze Stadion und alles drumherum huldigt auch so ein bisschen den Wurzeln des Vereins, also byzantinische Wurzeln, beziehungsweise türkische Wurzeln hat der Verein und ist eine schöne Geschichte im Sinne davon. Gibt viele Fotos, wie Fußballkultur da jetzt fast 2 Jahrzehnte überstanden hat und jetzt auch wieder der Verein eigenes Zuhause hat. Zuletzt haben die im Olympiastadion gespielt.
Das mit der Fankultur, das ist hier halt auch so ein ganz interessanter Punkt noch, den ich noch mit am Ende mit rausgebe. Denn auf der einen Seite ist hier die Extreme in Indonesien, wo es einfach so viel schlimme Bilder gibt, die aufgrund von auch, also in ihrer Basis irgendwo auch diese Rivalität zwischen den Vereinen haben und die dazu führt, dass da eine gewisse Aggressionsstimmung stattgefunden hat. Was nicht am Ende Grund für das ist, was passiert ist, aber schon auch so mit einem Punkt auf dieser Liste ist. Und dann sieht man auf der anderen Seite wieder, und wir haben hier auch über Pyrotechnik und Bengalos gesprochen, was gehört dazu, und dieses ganze Stadion in Bengalo-Farben ist schon ein krass beeindruckendes Bild. Und ich hoffe sehr, dass da niemand zu Schaden gekommen ist, denn diesen Punkt, den sehe ich auch und den gebe ich auch jedem, der darüber, aber trotzdem ist es für mich jedes Mal wieder, wie krass, bitte, sieht das aus. Und das ist halt auch griechische Fußballkultur.
Wie gesagt, die sind ja eh Griechen irre, was das angeht. Also kennt man ja auch vor allem von Basketballspielen. Also Indoor-Pyro wird da gerne mal gezündet. Und ich sehe es genauso wie du. Also ey, sieht toll aus, gehört für mich auch ein Stück weit dazu. Aber klar, immer alles, solange da niemand zu Schaden kommt.
Hier ist heute niemand zu Schade gekommen. Das ist schon mal wichtig. Obwohl wir eine sehr kurze Folge gemacht haben. Aber ihr seht, das ist die Folge ohne Redeanteil von Pillow. Und dann sind wir bei 25 Minuten. Die haben wir dann jetzt quasi noch verlängert durch den Redeanteil von Peter. Und ich habe ein bisschen mehr gequatscht, ein paar Themen. Kommen wir auf eine kleine, kompakte Folge, die ihr hoffentlich trotzdem genossen habt. Nächste Woche sehen wir zu, dass der Onkel mit dabei ist.
Das machen wir. Ja, der kann ja wohl einmal, sag du mir, muss der früh aufstehen oder lange wach bleiben?
Nee, der muss ein bisschen früher aufstehen. Aber ich glaube, können wir gleich mal drüber sprechen, wie wir das machen. Ich habe da schon so eine Idee. Mit Vorschlag, wann und so weiter, kriegen wir das nächste Woche hin. Vor allen Dingen, weil nächste Woche fragt den Pillow eigentlich es. Insofern muss er sowieso Fragen beantworten, ob er nun will oder nicht.
Absolut, und natürlich auch Quiz. Also das wäre ziemlich witzlos, wenn der junge Mann nicht am Start ist.
Dann bin ich dann bleibe ich ungeschlagen nächste Woche.
Genau, dann stelle ich dir einfach Fragen und dann heißt es 2:0, 3:0, 1:0, ja.
Also Pillow, wir machen mal einen Test, aber ich die Folge bisher an. Pillow, wenn du das jetzt hörst, das weißt du, musst wegen dem Quiz und fragt den Pillow, musst du dabei sein. Keine Diskussion. Sag wann und wo, Bruder. In diesem Sinne, das war Wichtig Sachen Platz. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.